Herzlich willkommen in der Immobilienwirtschaft, der virtuellen Branchenkneipe, mit unserem Stammgast Ron Hess.
Ey, ich hab einen Witz für dich.
Okay.
Kommt ein Adipöser, ein Podcaster und eine Nervensäge in eine Bar. Was sagt der Barkeeper?
Keine Ahnung, was sagt der Barkeeper?
Hi Ron.
Fuck, okay. Da wo mein Herz sein sollte, sticht's gerade.
Tut mir leid.
Alles aber gut.
Herr Ron, den muss aber echt noch ziehen, ey, den Typ.
Der macht, was er will und denkt, der hat die Oberhand, nur weil er der Schlüssel zum Schnapsschrank hat. Thomas, würdest du dir sowas gefallen lassen?
Ich würde mir sowas garantiert nicht gefallen lassen, deswegen habe ich ja aber heute auch den Sake mitgebracht.
Ich wüsste gar nicht, ob wir den hier hätten. Ist der aus Japan?
Na, der ist importiert, aber man trinkt ihn nicht gewöhnlich, bei Galeria Kaufhof steht er nicht im Regal drin.
Verbindest du irgendwas mit Sake oder warum ist heute Sake bei dir angesagt?
Ja, also man muss ja fairnesshalber sagen, Japan ist jetzt ja nicht mehr, leider Gottes, nicht mehr so exotisch, wie es vielleicht vor 20, 30 und 10 Jahren war, weil Instagram hat auch hier Spuren hinterlassen. Nein, ich bin auf dem Sake auch erst hingewiesen worden, als ich dann quasi als Doktorand in Japan war.
Du hast Urlaub oder hast du dort gelebt?
Nee, ich hatte ja ein Stipendium der Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg, Running Gag. Diese 350 Mark waren es, glaube ich, oder 500 Mark, ich weiß es echt nicht mehr, entsprach genau dem Monatsticket der Yamanote Line. Also so wie zum Thema.
Ja,
Ringbahn, genau richtig. Und so wurde man halt herangeführt. Ich meine, damals war man auch noch ein bisschen jung, so gerade Studenten seien entsprungen, da kann man schon mal exotische Getränke machen. Und seitdem blieb ich dabei hängen, jetzt aber nicht im Sinn von, dass ich es regelmäßig trinke, aber wenn, dann trinkt man halt schon ein paar spezielle, außergewöhnliche Dinge und ich gehe auch regelmäßig nach Japan, ist glaube ich auch kein Geheimnis, da kann man sich schon mal ein bisschen optimieren auch, also es ist, wenn einer mit Warsteiner anfängt mit 15, dann wird er garantiert mit 20 keinen Warsteiner mehr trinken, wohlwollend formuliert, ja, sondern eher Craft oder sonst irgendwas und das macht man glaube ich auch so eine Metamorphose durch, ja.
Da haben wir uns auch, du weißt ja vielleicht, ich bin ja im September auch mal dort. Also sagen wir mal ganz kurz, aber da hast du auch in Tokio gelebt, wenn du in der Yamanote Line, da hast du ja gleich im Epizentrum.
In Otaku, genauer gesagt. Ku ist ja quasi die Stadtviertelbezeichnung und Otaku, ja, und ich bin eben an Gotanda umgestiegen, falls die es zuhören wissen, was ich damit sagen will.
Also, was ist das, eine 33-Millionen-Stadt, glaube ich?
Nee, also Großraum ist ja die Megalopolis, 70 Millionen, 70, je nachdem, wie man es abgrenzt. Da ist halt schon ein Mega-Ding. Wahrscheinlich könnte man auch da zwei Leben verbrauchen, um alle Lokale seines Lebens oder überhaupt alle Straßen abzulaufen. Gibt ja diese netten Vergleiche immer. Aber, und das ist, glaube ich, das ist, was uns Westler oder mich noch mehr völlig irritiert, es funktioniert vordergründig, aber auch hinter den Kulissen. Also wie steuert man 70 Millionen Menschen? Das ist ja unfassbar, wenn bei uns schon der Verkehr jeden Freitag zusammenbricht. Ich sage nicht, dass dort kein Stau gibt, ich sage nur, das ist anders. Und ich glaube, das ist so, da kann man schon ein bisschen was lernen. Aber, und es tat mir in der Seele weh, das ist, glaube ich, jetzt auch so ein halbes Jahr alt, als Kyoto angefangen hat, Straßen abzusperren, weil irgendwelche durchgeknallten Arschtouris gemeint haben, sie müssen irgendwelche Maikos anfassen oder sonstige Fotos machen. Da habe ich jetzt auch nichts gegen. Aber man hat es überreizt. Und auch Instagram, das habe ich eben schon betont, sorgt dafür, und da bin ich natürlich auch Täter-Opfer zugleich, dass man natürlich auch mittlerweile Spots dann irgendwie versucht zu dokumentieren, wo da auf einmal ein Jahr später auf einmal 10.000 hingehen und denkt, so ein Mist.
Ja.
Also es ist immer Yin und Yang, ja.
Japan ist halt so ein Sehnsuchtsland. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also erstmal kulinarisch natürlich. Zweitens stehe ich ja total drauf, dass die Leute vorher nachdenken, ob sie ihren nahestehenden Nachbarn oder Beisitzenden mit dem auf den Sack gehen können, mit dem, was sie gerade tun. Das tun die Japaner. Und ich bin ja kein großer religiöser Mensch. Aber wenn ich eine Religion wählen müsste, da wäre es der Shintoismus. Mhm. Weil von mir aus können die freakigsten Kamis in irgendwelchen Bäumen wohnen. Das geht mich nichts an. Ja, das stört mich nicht. Es kommen keine Zeugen des Shintoismus an meine Tür und klingeln, um mir, was weiß ich was, keine Ahnung, den nächsten Fuchsgott zu verkaufen. Mhm. Das ist halt einfach sehr angenehm. Ja, und auch so ein bisschen Fantasy-mäßig. Also. Deswegen, ja, für mich ist es auch so ein Sehnsuchtsland. Aber schon lange vor Manga und Anime. Oder wenn meine Mutter sagen würde, die chinesischen Comics.
Ja.
Aber wenn wir jetzt was trinken, Thomas.
Ja.
Wir trinken den jetzt. Fehler machen wir jetzt nicht. Ich schenke dir ein, du schenkst mir ein.
So gehört es sich auch. Genau, korrekt, richtig. Genau. Fang du mal an, dann mache ich mit.
Und der ist jetzt hier Zimmer.
Das ist genau Zimmertemperatur. Man könnte auch Terra das ein bisschen gekühlt trinken, aber lassen wir es mal so stehen. Also ich habe dir eingeschenkt.
Ach so.
Kampai.
Ja, Kampai.
Kampai. So. Jetzt sagst du mal, was du schmeckst. Ich weiß es ja.
Also Reis?
Nein, das schmeckt nicht.
Br- braunen Reis, würde ich sogar sagen.
Nee, schmeckt's nicht.
Sake.
Sake, genau.
Da bin ich auch...
Also, ich habe einen rausgesucht, der ist, soll leicht und fruchtig sein, deswegen, man kann ihn auch kalt trinken. Mhm. Es ist ein Karakuchi aus Futsushu. Ist die Präfektur quasi links von Tokio, mal ungeografisch, also Richtung Westen. Mhm. Ich war da noch nie, aber wenn man so ein bisschen mittelalt ist, dann versucht man so die Destillerien und die Brauereien, wie es so schön heißt, dann durchzuarbeiten. Ja. Ist nicht sanitary, das klar so sagen, also ist noch independent, aber kann man mal probieren. Ist jetzt auch nicht so exotisch, hat auch Polierungsgrad 60%. Mhm. Also dementsprechend ist er nicht extrem teuer, aber auch nicht extrem billig. Man kriegt ihn, wie hast du schon, ausgewählten Fachhandel, der ist jetzt online bestellt, ja, und wurde über Düsseldorf hergeschickt, ja. Und du weißt ja, in Düsseldorf haben wir die größte Community in Deutschland, und das hat schon, also auch meine japanische Nachbarin, und nebenbei kann man auch mal einfließen lassen, die fährt einmal im Monat dorthin zum Einkaufen. Und zwar Lebensmittel.
Die hessische Nachbarin? Die
japanische, Entschuldigung, die japanische Nachbarin, also Japanerin Yoko, kann man ja mal sagen.
Ja, aber im Taunus oder?
Nee, im Taunus.
Im Taunus, Baden-Württemberg.
Nee, im Taunus. Taunus, okay. Die fährt einmal dorthin und kauft halt Lebensmittel, Nahrungsmittel ein und ehrlicherweise auch so ein bisschen kulturelles Thema. Sie ist nämlich jetzt bald, glaube ich, darf ich sogar sagen, kennt ja keine, noch nicht, arbeitet bei einem großen Bankhaus hier in Frankfurt, wird sie auch eine C-Meisterin werden, also C-Zeremoniemeisterin. Dann kriegt sie dann einen dritten, dann sagt man nicht, den dritten Stempel. Und dementsprechend ist er schon ganz gut oben. In Europa ist er dann relativ oben, sehr weit oben. In Japan ist er im unteren Drittel, wie sie immer sagt, aber das ist ausgewöhnlich. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, solche exquisiten Sachen gibt es halt dann auch nur dann im Großraum Düsseldorf, weil halt dort die Community ist, ganz klar. Nebenbei vielleicht für die Zuhörer, in Frankfurt ist es andersrum und ähnlich. Dort haben wir eine starke koreanische Gemeinde. Der also auch Kampé viel mehr
sagen müssen, ne?
Richtig, dort haben wir, ja genau, Kampé und eine ähnliche Geschichte, wobei die zwei Völker, naja, wertschätzend gemeint.
Ja.
Ich glaube, wir beide finden sie toll, aber es gibt ein paar Verwerfungen, genau, richtig. Ja, genau. Deswegen Manga auf der einen Seite und K-Pop auf der anderen Seite, das ist schon irgendwie Exportartikel. Ich glaube, da wäre kein Marktforscher vor 20 Jahren drauf gekommen.
Da gibt es jetzt eine Serie auf Netflix, die heißt K-Pop Demon Hunters.
Oh.
Wirklich, ohne Witz. Unglaublich lustig. Es ist eine animierte. Mhm. Unglaublich lustig. Guck, also falls du mal irgendwann die Zeit dafür hast, so gut. Es ist wirklich so gut. Und ich kann mit koreanischen, popkulturellen nicht sehr viel anfangen. Ja. Aber es war einfach wirklich unglaublich lustig.
Ganz also, ehrlich. Weil wir jetzt auch hier sind, gerade in Frankfurt heute, es gibt ja einmal im Jahr, das ist
sind meistens, wir nicht, wir sind bei mir in der Kneipe.
Was sind bei dir in der Kneipe? Entschuldigung, ja. Also da wir ja bei dir in der Kneipe sind, vielleicht auch die mal nach Frankfurt möchten. Wir haben ja einmal im Jahr, ich glaube Ende Mai ist es immer, das japanische Filmfestival hier. Und dort kommen echt die Knaller, die dann ein, zwei Jahre später in den Weltkinos sind. Eines meiner Highlights war vor 3 Jahren, glaube ich, Baby Assassins. Zwei Killerinnen, muss man ganz simpel sagen. Und unfassbar toll gemacht. Gibt es nur auf Englisch und Japanisch dann. Mhm. Und da kommen auch die Regisseure hierher, die man zum Zeitpunkt noch gar nicht gekannt hat. Mhm. Und Tarantino war ja auch mal hier versteckt und hat da mal so ein bisschen geguckt. Mhm. Und einige Sachen sind halt auch eingeflossen dann.
Also bei seinen Kill-Bill-Merken
und so. Kill-Bill und so Sachen, ja, ist schon beeindruckend, genau, ja, richtig.
Oh, lecker, ich weiß, das ist jetzt, wir sind nicht in Japan.
Ich schenke dir einen.
Der ist köstlich, muss ich
sagen. Siehst du an der Farbe, ja? Siehst du an der Farbe? Der ist
deswegen sage ich dir, ich habe gedacht, der ist aus
Braun. Nee, der ist halt nur gut poliert. Also ein Farbanteil hast du ja immer drin.
So, aber wir sind ja jetzt nicht hier, wir sind ja jetzt nicht der Nippod. Ja, das ist übrigens ein Podcast, den ich noch höre. Hm. Das ist ein Japan-Podcast.
Okay.
Und der ist sehr, sehr schön, weil da geht es um alles. Du hast ja gerade eben von der Teezeremonie. Hm. Die haben ja Meister in allem, ja, und die Meister sind dann noch hochgeschätzt, ja. Jetzt könnte man, weiß nicht, Meister kann man es mit Professor auf eine Ebene stellen, das wäre jetzt eine geile Überleitung gewesen, soll es aber gar nicht sein. Die reden auch über Meister, über die Yakuza und sowas, aber sehr geschichtlich auch und die Hintergründe und nicht diese Romantisierung, die da auch gerade stattfindet teilweise, kann ich dir nur ans Herz legen, sehr, sehr gut. Keine Ahnung, wie die beiden heißen, eine Dame und ein Herr, und die machen das sehr, sehr schön im Tandem. Ich bin jetzt auch erst bei Folge 9 von 100. Hm. Apropos, bei welcher Folge bist du denn gerade mit den Hausmeistern?
Wir haben jetzt die 64, ist Zitat abgedreht, also sprich aufgenommen, was gab es ein deutsches Wort gibt. Und jetzt machen wir die fünfte, machen wir dann jetzt irgendwann noch im September. Mhm. Einer der Hausmeister ist ja so ein bisschen aus dem Arbeitsprozess komplett ausgestiegen und der meint, der gute Herr, er muss jetzt mal 2,5 Monate rumreisen auf dem Planeten. Das ist Unverschämtheit. Das heißt, wir müssen Aufruf Themen finden, die man dann auch so ein bisschen zeitloser gestaltet, also jetzt nicht garantiert.
Achso, die nicht nächste Woche ihre Relevanz verlieren.
Genau. Ja, genau. Keine Ahnung. Also das sind 63 und mal gucken. Also sag mal so, ich, vielleicht die Zuhörerinnen wissen ja, ich hadere damit, denn ich beim ersten Mal wollte ich aufhören. Dann haben die gesagt, nö, läuft doch, okay, aber für mich war es halt ein Experiment und nett. Mhm. Und beim zweiten Mal haben die aufgehört und ich habe es geglaubt. Ich sage jetzt, okay, hör mal auf. Und jetzt sind wir wie die Rolling Stones, sind wir schon auf der Weltabschiedstournee zum dritten Mal. Ja, ja. Und wie lange es geht, weiß ich auch nicht. Also das ist ja immer noch ein Projekt, was geboren wurde um die Pandemie herum. Wahrscheinlich waren auch ein paar Flaschen Rotwein drin, selbstkritisch, ja. Aber in der Summe ist das, was man so als Erfolg bezeichnet, das hat uns alle, glaube ich, komplett also überrascht.
Ja.
Vor allem, weil es sich hält. Und das Spannende, warum, um fair zu sein, warum wir wieder aufgetreten sind, war, es haben halt in diesem Dreivierteljahr Stille, hatten wir halt wöchentlich, und das messt ja Andy Dietrich immer, hatten wir wöchentlich halt ein paar hundert Zuhörer, wo ich immer denke, was ist denn das jetzt? Ja. Aber selbstkritisch, ich höre zum Beispiel gerne Geschichten aus der Geschichte und ich höre natürlich auch die alten Folgen an, die vor 5 Jahren gelaufen sind, ja, vor 3 Jahren, und so kommt dann, glaube ich, was zusammen irgendwo. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, uns gehen die Themen zwar nicht aus, aber wir merken auf der anderen Seite auch, dass die Themen teilweise schon gleichförmiger werden, weil unsere Branche auch sich entwickelt hat, um selbst zu sein. Ja. Und deswegen spannend. Also wird erstmal weitergehen.
Ich finde es immer spannend, wie aussagekräftig ihr doch wirklich zu diesen ganzen wirklich sehr unterschiedlichen Themen dann seid. Das kann natürlich auch alles nur Trug und Lug und Trug sein, ja, oder Schein und Fassade. Glaube ich aber nicht. Das ist immer so ein bisschen, da habe ich so diesen FOMO. Ich möchte eigentlich alles wissen und alles verstehen. Es ist für mich aber nicht mehr möglich. Da ist mein Gehirn wahrscheinlich schon zu verkappt.
Nee, das schaffen wir auch nicht. Und das ist ja auch meine Studenten. Ich bin ja jemand, der ChatGPT und MS Design komplett zulässt. Nach dem Motto, dann nutzt es halt. Aber seid euch bewusst, das, was im Netz steht, ist eigentlich nicht das, was das Leben ausmacht. Mhm. Das steht ja schon drin. Also erfindet, Zitat, bitte neue empirische Zahlen, mal ganz banal formuliert, ja. Und so ist es auch bei den Hausmeistern. Wir zählen beide jetzt, Andreas und Thomas natürlich mehr als Andy, ehrlicherweise, von den 3 Dekaden. Und wir haben halt unsere 2,5 Superkrisen hingelegt, ja, und können davon ein bisschen profitieren. Und die einzige Gefahr liegt, dass man so ein bisschen in die Opa-Rolle kommt, im Sinn von, erzählen Sie vom Krieg, die zwei. Manchmal sind wir, glaube ich, zu selbstkritisch. Aber auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Dramatische, wir sind halt eine zyklische Branche und die wiederholt sich. Und das ist für mich, wo ich sagen muss, aber da muss man so auf die Mittelalten schon manchmal hören. Oder wenn Andreas ansetzt, monologartig hier den Hausmeister-Podcast da zu retten, dann ist da echt was dabei, wenn man sagen kann, hört mal zu, was der jetzt gesagt hat. Und denk mal, ob wir schon wieder die Kekse streichen oder ob wir nochmal in die nächste Blase reingehen. Specs vor 2 Jahren, ein Riesenthema. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man die Welt halt zwar neu erfinden muss, aber manchmal zurückblicken muss, was geklappt hat, was nicht geklappt hat.
Was haben wir jetzt für einen Zyklus? 10 Jahre? 8 Jahre?
Ja gut, wir kommen jetzt ja aus 12 Jahren Aufstieg raus, ja. und ich werde es garantiert nicht it will be dirty until 2030 sagen, weil sowas kommt halt gerne an, ja. Aber jetzt sind wir quasi im 3,5 Jahre in dem Abschwungsszenario und ganz offen, ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum das 25 signifikant nach oben gehen sollte. Ich meine, es ist eher sogar wertschätzend, man muss Herrn Merz und den Damen und Herren Ruhe geben, aber signifikant heißt dann wirklich signifikant, das heißt, wir reden wahrscheinlich von 26, 27 und zwar eher Ende, bis es messbar ist. Ich sage jetzt nicht, bis die ersten Wirtschaftswachstumszahlen von 0,3 auf 0,9 gehen. Ja.
Jetzt bin ich ja kein Analyst und kein Researcher, mir geht es bloß darum, wie lange könnt ihr den Hausmeister-Podcast noch machen, ohne euch zu wiederholen? Das ist doch das
Thema. Ja, also vor allem, also das ist ja, ich meine, die ursprüngliche Intention war ja mal von Andreas Schulten und mir, wir machen mal so Waldorf und Stettler. Wenn wir beide raus sind, sitzen wir da oben rechts und wir
für die jungen Zuhörer, das sind die 2 von der Muppet Show.
Genau, richtig, 2 von der Muppet Show, genau richtig. Also nicht Piggy und Kermit, das ist was anderes, sondern das sind so die 2 alten Säcke, die da immer so rein kritisieren, den armen Kermit auf der Bühne sagen, früher war alles besser und so. Und das war mal die Intention. Mhm. Und man muss aufpassen, offen, dass man nicht in diese Rolle langsam reinwächst. Und ich höre mir manchmal auch gerne die alten Folgen an, so Pandemie 1, 2, 3, 4, 5. Und da hat jetzt jeder seine Rolle gefunden. Andreas entwickelt sich immer mehr zum Schöngeist irgendwo und erzählt. Ja. Der Beile ist immer so ein BWL-Typ irgendwie. Ich weiß auch nicht, dabei bin ich ja privat anders, aber ein bisschen professoral natürlich auch so, ein bisschen Lehrbuchwissen. Und Andy, manchmal greift er auf KI zu und es klappt und manchmal geht es halt völlig in die Hose, wenn er nicht weitergelesen hat. Ja. Aber nein, in der Summe ist es, glaube ich, so ein zeitgemäßes Format, wo ich mir vor 10 Jahren nicht vorstellen konnte, dass sowas in Erfolg hat, sage ich ganz offen.
Doch, doch. War mir irgendwie bewusst, weil ihr es halt nicht, ihr macht es greifbar für viele. Nicht alles geht sofort in mein Gehirn rein und bleibt auch verankert. Aber ihr macht es greifbar. Jetzt kriegt man dein Professorales auch mit. Du bist in der Lehre. Wenn du Sachen erklärst, ist das klar. Bei Andreas ist es manchmal ein bisschen wilder, die Gedankengänge. Aber den findet man auch immer wieder. Man fühlt sich immer eingefangen. Und das ist, was außerhalb dieser standardisierten Interview-Podcasts, das sage ich jetzt, während ich mit dem Interview führe, der ist natürlich auch ganz, ganz niedlich, aber ich mag das, vermenschlichte und nicht, guck mal hier, ja. Und meine KPIs. Und das, wenn du dir jetzt 300 Assets kaufst, hast du in 2027, das will keiner mehr hören. Das ist ja langweilig.
Und ich, das war aber ehrlicherweise, also dass wir so locker geworden sind, war nie die Intention. Also man das Ding hat, Andreas hat ja den Begriff Hausmeister erfunden. Und ich meine, wir haben uns von diesem Blaumann in der Pause mit der Butterstulle schon ein bisschen entfernt, intellektuell, ja.
Absolut,
ja. Aber vom Namen war es genial. Und zweitens, ich meine, man darf eins nicht vergessen. Man sieht uns ja immer nur so als Sunny Boys so ein bisschen locker. Wir wurden auch schon angefeindet, denn wenn du jemand im Kommunikationsumfeld bist und Podcast verkauft für 2, 3, 5, 10.000 Stück, 10.000 Euro für 20 Minuten mit dem CEO oder für eine Stunde und dann kommen die Hausmeister und machen da mal lockere hier Hochzeitswalzer dahin und dann sagt er natürlich, ja, aber genau das, was die sagen, muss ich jetzt auf seriös machen, dafür noch Geld bezahlen. Ja. Also das war am Anfang auch so, hat es ein bisschen geruckelt, weil es halt so diese Bonanza-Zeit mit
Podcast war. Waren da Neider oder was?
Ja, da waren schon Neider, ja klar, logisch. Ja, also kriegt man dann schon so mit. Aber natürlich eher vor dem Hintergrund, und das war halt für mich so ein Zitat, man privat freut man sich ja nach dem Motto, warum soll ich denn jetzt 10.000 für 3 Aufnahmen machen? Da höre ich mir doch lieber freitags die Hausmeister an. Ich meine, das ging natürlich runter wie Öl.
Ja.
Am Ende vielleicht war es auch ein Sparbrötchen, der Kollege, der das gesagt hat, kann man auch mal so sehen, ja. Aber das Hauptthema, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, und das kann man niemals planen. 1, 2, 3, 4, 5 ist nett, wenn danach nichts kommt, ist es irgendwann weg. Und da ist man immer so geneigt zu sagen, dann mach mal 10 blind Hausmeister oder 10-0-Nummern, wie es früher hieß, ja. Und Nummer 11 und 12 wird dann überhaupt mal breit wahrgenommen, ja. Du musst ja auch einen Zuhörerkreis erwirtschaften und oder erarbeiten. Und ich glaube, das hat Andreas sowieso mehr als ich. Ich dann auch und Andy natürlich auch. An unterschiedliche Altersklassen decken wir ab. Und wer sieht es an den Folgen? Manche sprechen eher ein jüngeres Publikum an und manche sagen, das haben wir vor 30 Jahren schon genauso gemacht, wie die sagen, hurra. Und das ist eigentlich ganz toll, weil wir sind eine sehr amorphe Hausmeisternummer geworden.
Ja.
Manchmal, offen gesprochen, zwinge ich auch meine Studis dazu vor den Prüfungen, jetzt hört es mal an, vielleicht gewinnt er ja mit was. Und das ist auch cool.
Ja, also ich verstehe das. Ich mache das ja, also ihr macht es ja wirklich regelmäßig, alle 2 Wochen. Mhm. Wenn ihr nicht gerade ein Päuschen macht und ein Comeback feiert.
Abschiedstournee, ja.
Deswegen, meine kommen ja auch wirklich super unstet. Aber mir sind die Gäste wichtig. Hm. Ich möchte da niemanden haben, der da rumstottert oder quasi am Ende auch nichts zu sagen hat. Deswegen warte ich lieber auch und dann liefere ich meist, dank des Gastes natürlich oder der Gästin, dann auch was ab, was sich sehen lässt. Und das ist mir viel wichtiger als Regelmäßigkeit, ist mir da wirklich die Relevanz. Ja. Relevanz, also was ihr an Hörerzahlen habt, ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Überblick bei mir darüber. Wir machen es auch nicht für die Zahlen, wobei die sich auch sehen lassen können, laut meiner Kolleginnen, aber einfach, weil es Spaß macht. Und das sind die Interaktionen. Und keine Ahnung, wer von euch hier da draußen schon mal mit dem Thomas einen Sake getrunken hat, also ich... Sind wahrscheinlich die wenigsten.
Ja, garantiert nicht, weil ich trenne ja wirklich zwischen Beruf und Privat. Also jetzt nicht mutwillig, um Gottes Willen, sondern mein Privatleben besteht jetzt nicht aus wirklich Immobilienmenschen. Und was mich wie jedem Mensch, der einen Job hat, extrem nervt, wenn einer in der Party, in der Küche sagt, haben Sie eine Wohnung?
Es geht dir also auch immer noch so.
Oder so Ärztin, können Sie mal gucken, ich habe so einen Fleck hinten. Ja. Ich glaube, das ist dann nicht so. Ja. Das sagen sie übrigens ganz selten bei den Menschen in der Kriminaltechnik, aber lassen wir es mal. Das ist jetzt nicht mutwillig oder gar geplant, es hat sich so ergeben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Struktur zwischen das ist das und das ist das. Wie hat man gesagt, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Ja. Lässt sich nicht ganz wegmachen, will ich auch nicht. Aber in der Summe, ich sehe es auch meinen Töchtern, man hat ja als Professor so nach ein paar Jahren so ein Gespür für, warum sitzen junge Menschen da. Mhm. Und es gibt wirklich, 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 ist Zitat nicht repräsentativ, aber wirklich, 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 es gibt Sohn oder Tochter von einem Elternhaus, wo die Steuernkanzlei oder Jurisprudenz oder irgendwas haben und man merkt einfach, die jungen Menschen, die da vorne sitzen, würden eigentlich gern was anders machen. Und ich sage das locker, weil da spielen sich Kämpfe ab und da geht es auch nicht ums Finanzielle, sondern wo man einfach denkt, um Gottes Willen. Und meine Töchter, also die Große, wird da irgendwie schneidet Menschen auf im Thorax und macht da irgendwas, ja. Die Kleine
noch. Weil du das so wolltest oder weil sie das so wollte?
Ah, nee, weil sie das so wollte, um Gottes Willen.
Wer will das nicht?
So, das ist immer genau mein Punkt. Also man kann es vielleicht auch erklären von wegen noch einer, die Welt retten will, ja, positiv formuliert. Aber es gibt im Moment keinerlei Anzeichen, dass jemand in der Immobilienwirtschaft landet. Mhm. Ich meine, man kann so ein bisschen locker formulieren, die haben später mal genügend zum Verwalten, ja, offen gesprochen.
Mal flexen.
Nein, jetzt gar nicht so wie es vielleicht jetzt lang, sondern einfach, das ist auch eine Generation, und da sind wir, glaube ich, jetzt auch wieder beim Thema, eine Generation, die wird garantiert nicht in Wochen danach Berlin fahren und sich 5 Wohnungen anschauen, damit sie da mal reinziehen. Die sagt, gibt es das Ding auf der VC-Brille oder schick mal das PDF rüber, so nach dem Krieg, ja. Aber ich interessiere mich nicht ein Wochenende, damit ich die Wohnung sehe. Und das ist ein lockerer Spruch und wir kennen die Realität, aber ich glaube nicht, dass die Generation geneigt ist, sich in eine Schlange zu stellen für eine Wohnung. Und das ging jetzt total überheblich für die einen, aber ich komme aus einem ganz anderen Element und sage, pass auf, einfach, ich muss da nicht mehr hinfahren. Ich schaue mir das einfach virtuell an und das ist ein großer Sprung. Und ich glaube, das ist etwas zum Thema, was mich zum Beginn meiner sogenannten Karriere, das hat mich, das war die bizarrste Geschichte, die ich erlebt habe bis dahin, also rückblickend jetzt.
Würde ich gleich einsteigen.
Achso, bitte, ja, komm, mach mal.
Ja? Wir haben ja diese krasseste Geschichte-Thematik.
Achso, ja, okay, bitte.
Ist es denn eine krasseste Geschichte?
Also die war, also damals hatte ich mich völlig aus dem Ruder geworfen.
Ja, dann machen wir das jetzt hochoffiziell. Lieber Thomas, was ist deine
krasseste Geschichte?
Also die krasseste Geschichte war jetzt eben, die kam halt aus dem Nichts, weil ich wurde ja dann als junger Banker, war damals Sonderafter aus Deutschland. Und da ich aus einem normalen Elternhaus komme, da wurde ein bisschen was investiert, bisschen was gespart, bisschen was desinvestiert, wie es so schön heißt. Aber es war alles normal, ja. Mhm. Waren so die 70er halt und dann Thomas hat studiert und überhaupt. Auf jeden Fall bin ich bei der Dresdner Bank ja bei der Sonderafter-Abteilung gelandet, mit anderen Worten. Wir hatten zum Jahresende 94, 95 Kapitalanlagevertrieb. Und das, jetzt kommen wir zu diesem krassen Thema, wo man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann, zumindest mal, wenn man nicht in Millionärs- oder Milliardärskreis unterwegs ist. Man kauft am 31.12. nachmittags um 15 Uhr eine Zweiraumwohnung in Erfurt oder sonst irgendwo. Und der Kaufauftrag kommt über einen Notar oder Steueranwalt bei einem Faxgerät raus bei uns. Und ich habe mich jetzt, wird's krass, gesagt, hä? Ja, wann fahren die da hin und schauen sich das mal an? Und das ist eigentlich eine bizarre Geschichte und heute zeige ich dann meine Töchter 35 Jahre oder 30 Jahre später, die werden garantiert kein Wochenende in Berlin sich die Lacken ablatschen, die sagen, schick's mal rüber, ich mache ja oder nein. Mhm. Extrem formuliert. Und das Krasseste war wirklich, das waren jetzt ja keine Millionäre oder irgendwas, sondern das waren normale schwäbische, badische Metzgermeister oder irgendwelche Steueroptimierer. Und jeder kennt ja den Spruch, der deutsche Steuerspartrieb ist ausgeprägt als Sexualtrieb in diesem Land. Ja, das habe ich erlebt und das fand ich immer noch krass, dass man einfach ein großes Investment macht und sieht Steuersparnis und denkt, wisst ihr eigentlich, wo Döbeln-Sachsen liegt? Und das ist jetzt wieder nicht überheblich gemeint, sondern ich sage, wow, wo bist du denn hier gelandet?
Ich habe jetzt neulich über die Leerstandskurse von Dessau gehört, da ist Döbeln schon gut. Döbeln ist besser,
ja. Döbeln ist besser, ja klar. Und das war krass. Ich meine, es gibt viele andere krasse Geschichten. Ich bin mal vor der Finanzkrise, bin ich mal auf zweimal Nachfrage, ob ich es machen soll, wegen einem 10-Minuten-Vorder nach Tokio geflogen, ja. Heute wird es dir gesteinigt werden unter ESG-Vorzeichen. Das war halt eine ganz andere Welt, ja. Mhm. Und da sitzt man im Flugzeug auch eher ganz weit vorne und nicht mehr ganz hinten.
Da konnte man im Flugzeug aber auch noch rauchen,
Thomas. Da kommt man, geraucht habe ich nie, aber wegen 10 Minuten. Ich habe zweimal gefragt, wirklich, Chef. Ja, also, Mama, Flagge zeigen.
Also du hattest in Tokio
einen Vortrag. Ich habe in Tokio einen Vortrag, also 10-Minuten-Statement gehalten bei so einer Veranstaltung. Wir mussten halt Flagge zeigen, warum auch immer. Ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, wow. Und das Schlimme war, und es war so diese Bank-extreme Hierarchiewelt, da kann man auch nicht locker mal 3 Tage, wie man es heute machen würde, dranhängen und sagen so. Man flog dann innerhalb von 48 Stunden wieder zurück. Mhm. Also das nochmal, das klingt jetzt für die Jungen, das erzählt jetzt Opa da wieder, ja. Aber das sind schon krasse Dinge.
Also wenn ich jetzt an der TU Wien zum Beispiel mal hier und da habe ich nochmal doziert, da bin ich auch früh hin von Leipzig, früh hin gedüst, was sind 45 Minuten, 50 Minuten von uns aus jetzt. Und rein in die Stadt, doziert, 6 Stunden. Wieder zum Flughafen zurück. Ist jetzt nicht Tokio, ne?
Ja, aber trotzdem.
Und ich wüsste auch nicht, ob ich das machen würde, aber klar, wenn es mir natürlich nahegelegt wird.
Aber mit der Finanzkrise, und das sind wir da beim nächsten Thema, was natürlich den meisten überhaupt nichts mehr sagt, den jungen Führungskräften irgendwo, das war schon fast die Kernschmelze. Also das war der Nukleus des Kapitalismus per se, wo sich Bank A nicht mehr getraut hat, zur Bank B was zu machen.
Ja. Warst du noch in der Bank zur Finanzkrise?
Ich war dann immer bei Fondsgesellschaften von Bankstrukturen. Ja klar, logisch. Ja. Ergebnis war, wir wurden dann 2009 oder 10 verkauft an Aberdeen, an die britischen Investoren, die natürlich aus einem anderen Risikoprofil gekommen sind. Ja. Also die deutsche langweilige offene Fonds, positiv formuliert, wurde veräußert an den britischen Investor. Und von da waren wir immer drin. Aber auch selbst da 2010, ich war dann immer die Hälfte der Zeit in London in den 2,5 Jahren. Mhm. Und dann hast du abends, als Deutscher warst du dann effizient, hast dann 3 Tage gearbeitet und Donnerstag, Freitag war es dann in Frankfurt wieder und am Mittwochmorgen habe ich mein Köfferchen natürlich immer mitgenommen, weil mein Nachmittag zum Flugzeug kamen auf einmal 10 Leute nicht mehr vom Treasury und das war ja alles, ist eine offene Struktur dort, also so Hasenstelle, wie es so schön heißt und der Einzige, der wichtig war, hatte einen Glaskasten und dann sagt dann da mein damaliger Vorgesetzter, ja, well, tough times, Thomas. Und das heißt, die wurden dann abends gekündigt und waren dann morgens nicht mehr da und so eine Kultur. Ob es heute normal ist, weiß ich auch nicht. Aber das, wie gesagt, bevor man jetzt aber zu alten Geschichten erklärt, heute haben wir das Gegenteil. Heute kommen manche nicht mal zum Vorstellungsgespräch. Ja.
Wir werden mal Partner aus den Staaten und auch aus den Staaten und auch aus Britannien. Und das ist einfach eine andere Gangart dort. Mhm. die sagen mir auch nicht, wenn jemand nicht mehr dein Ansprechpartner ist, weil er oder sie einfach nicht mehr existiert, da wird der neue vorgesetzt. Weiter, genau da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Gut, alles klar. Und das ist eine andere Tonalität. Also ganz, da muss man sich als Deutscher erstmal sehr dran gewöhnen.
Also wir hängen da schon in diesen Hierarchiestrukturen drin. Und ich glaube, da scheitern auch viele jetzt auch gerade bei den Multikulti-Gesellschaften, auch in Matrix-Organisationen. Was ist deine Autonomie? Und ich meine, ich habe jetzt ja wirklich 10 Jahre für Schweden gearbeitet und da ist ja vordergründig auch nicht alles gleich und locker. Es gibt einen am Tisch, der hat die Hidden Agenda und das muss nicht der sein mit den teuersten Krawatten, haben sie auch nicht mehr. Also mit anderen Worten, es ist auch eine sehr hierarchische Gesellschaft, aber wird völlig anders auch wahrgenommen und auch gelebt, umgesprochen. Das heißt, es wird jeder um seine Meinung gefragt. Und wenn so eine Bankturm sozialisiert worden bist, da kannst du ja froh sein, wenn du überhaupt gegrüßt worden bist im Aufzug. Das ging jetzt verletzend, war halt aber so. Und deswegen
würden heute so einige nicht mehr klarkommen.
Richtig, ne? Genau. Richtig. Ja. Also das ist, glaube ich, schon. Und ich glaube, viele, die jetzt auch so ein bisschen 50-55 sind, wenn die in kleinere Strukturen kommen und 10, 20 Jahre bei Corporates waren, die müssen sich extrem umstellen und viele scheitern auch wirklich, weil sie mit der Autonomie nicht umgehen können.
Ja, also deswegen, also ich im Konzern, ich könnte es mir also im Moment einfach nicht vorstellen.
Also ich könnte mir auch nicht vorstellen bei dir, weil das ist ja das Schöne, auf der anderen Seite ist man Freigeist und hat da Erfolge und man ist ja auch wirklich dokumentierbar. Auf der anderen Seite, und mal viele fragen mich auch, was machst du denn jetzt, ja?
Oh, danke, dass du mir das abnimmst.
Ich spiele ja ganz offen. Ich mache ja meine Professur nach wie vor. Und ich bin da auch ganz offen. Ich mein,
du bist jetzt Vollzeitprofessor, willst du
nicht sagen? Nein, Vollzeit nicht. Fast Vollzeit. 75-80%.
Okay.
Aber ich muss es immer ganz nüchtern sagen. Und mir ist klar, in Deutschland spricht man über sowas nicht. Wenn man 10 Jahre lang beim Aufschwung dabei war und hat nicht 1,50 € gespart, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Punkt. So. Aber die Botschaft soll jetzt auch nochmal klar ankommen. Das heißt, wenn einer anklopft, es haben ein paar angeklopft. Spätestens dann, als ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal wirklich nichts dann, angeklopft, aber das hat irgendwie auch nicht gepasst.
Ja.
Da bin ich ganz offen. Und das ist natürlich ein Luxus, muss ich ganz klar sagen.
Ja.
Vor allem Luxus vor dem Hintergrund, mir ist schon klar, weil ich es weiß und viele wissen es, aber nicht sagen und schreiben, da draußen brennt immer noch unser Immobilienplanet. Und zwar jetzt nicht Strohfeuer, sondern ein kleiner Flächenbrand, sondern da brennt es richtig. Der Rauch ist echt sichtbar. Und ich glaube, in so einer Situation kamen ein paar, die haben gesagt, rette uns mal schnell kommunikativ. Die gibt es heute nicht mehr, ein paar. Bei einem, das tut mir selbst weh, jetzt bin ich anekdotisch, weil ich verstehe mich mit ihm immer noch sehr gut, aber der arme CEO musste sich eingestehen, dass er einen Aufsichtsrat hatte, der ihm einen Dreifünftel-Bayerle, also 3 Tage bin ich bei euch, 2/5 mache ich lustigen Professor, hat bei denen nicht mehr ins Zeitgeist gepasst, weil Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Homeoffice hatten. Jetzt müssen sie wieder zurückkommen oder mussten zurückkommen, 5 Tage. Und da kommt so eine Führungskraft und ich meine, ich habe mit dem AR, den kenne ich auch, offen gesprochen, sagte, er möchte nicht, dass eine Führungskraft und jemand, den man ein bisschen kennt da draußen, da rumläuft mit einem 3/5 Arbeitsvertrag und er muss alle zwingend zurückkommen ins Büro, das passt nicht. Habe ich erst gedacht, oh ja, alter weiser Mann, du hast nicht Unrecht aus deiner Sozialisierung. Aber ich sehe auf der anderen Seite ökonomisch ein, dass diese Freiheitsgrade halt schon ein bisschen positiv formuliert eingeschränkt werden. Entweder ihr kommt zurück oder ihr geht. Und das ist ja genau die beiden Extremas, die man sieht im Prinzip. Ja. Deswegen bleibt vieles Gute auf der Straße im Moment stehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nee, das ist so in Ordnung. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der sich mal meldet. Ich treffe mich mit allen.
Kann man nochmal einen Aufruf starten hier? Gell? Nein, Gott, also der Thomas ist noch zu haben.
Ja, schon, ich mache das ja wirklich locker und ich meine, viele haben auch so ein bisschen Muffensausen, muss man auch eingestehen, nach dem Motto, Bayerle. Aber manchmal ertappe ich mich, dass ich quasi die berate. Und Geheimnis ist es ja auch nicht. Ich bin schon auf einigen Offsites und Führungskräfte-Themen eingeladen. Da wird jetzt auch kein LinkedIn-Post gemacht, das ist ganz klar. Und da sehe ich natürlich auch genau die Herausforderungen, Probleme von vielen Projektentwicklern, von vielen Fondsgesellschaften, von Sachverständigen, wie sie ESG mal reinkriegen oder doch nicht. Also die ganze Klaviatur. Und wenn man das zusammenfügt, dann muss ich echt sagen, Mensch, da steht ein Generationenwechsel vor, einmal bedingt durch die Boomer-Situation, aber auch ein Mentalitätscheck. Und da versuche ich schon noch echt mitzumachen, weil das, was die teilweise neu erfinden als Mondlandung, das haben wir vor 20 Jahren schon als kalten Kaffee bezeichnet. Nur ist es heute halt anders. Also jetzt kommen wir in diese Phase, wo es gefährlich wird. Jetzt erzählt er wieder, dass früher das besser war. Nein, ich sage ja nur mal so nachdenken, dass KI, Achtung, KI natürlich massiv immobilienwirtschaftliche Jobs vernichtet. Und zwar massiv. Die Frage ist nur, meint er jetzt in 2 Jahren oder 5 Jahren? Und das ist, glaube ich, da unterschätzen wir viele Dinge im Moment, überschätzen viele auch am Anfang, wie wir vielleicht auch manche PropTech-Evolutionen vielleicht vor 10 Jahren völlig überschätzt haben und jetzt sind sie angekommen in dem, was es normal ist. Und das ist auch gut so.
Ja.
Und ich glaube, diese KI-AI-Nummer, ertappe ich mich manchmal dabei, wo ich sage, ach, lass uns lieber an der Seitenlinie stehen bleiben, bevor wir da wieder rein investieren, weil es geht ja wahrscheinlich zu 90% in die Hose.
Also ich glaube, wir zwei haben unterschiedliche Ansichten, was massiv bedeutet tatsächlich. Aber ich bin da absolut bei dir tatsächlich. Es wird nicht einfach an dir vorbeiziehen. Ja, das ist deswegen muss man sich meiner Meinung nach schon damit beschäftigen. Also sollte nicht dein Lebensinhalt werden. Ja. jetzt bist du Professor an der Hochschule.
Hochschule Biberach, Biberach an der Riss.
Ich selbst war schon oft in Biberach. Dort gibt es ja auch Finanzinstitute.
Da ist was. Ja, Farbe Rot, würde ich mal sagen.
Ne? Farbe Rot, genau so ist es. Und da war ich dreimal sogar.
Oh.
War sehr schön. Ja.
Du hast mich also nie besucht?
Nein, das war, oh, das ist...
Schon länger,
da warst du noch so.
Okay.
Ja? Ah, okay. Danke. Nee, das ist wirklich locker 10 Jahre her sein.
Ja? Ah, okay, ja. Gut, ja, okay.
Aber du warst doch vorher auch schon Professor.
Nee, stopp. Also ich war immer Lehrbeauftragter in Biberach und das ging aber nie, das Land Baden-Württemberg hat irgendwann mal beschlossen, das muss jetzt 10 Jahre her sein, wenn einer ausscheidet, dann wird die Stelle neu ausgeschrieben, aber in mir zwei Sätze geteilt, 2,5. Und es war überhaupt dann, das Jahr 10 Jahre jetzt her, überhaupt mal so dieser Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung. Ich sage immer ganz locker, es möchte ja heute keiner mehr Professor werden und es ist man nicht überhaupt nicht eher verletzend.
Nein, so ist es.
Sondern draußen, die Wirtschaft ist halt, da ist halt null einfach mehr dran, ganz einfach so, ein bisschen mehr Autonomie und weniger Verwaltung. Wertschätzen gemeint, beider Seite jetzt. Auf der anderen Seite ist ja die Schaffung einer halben Stelle und zwar mit dem Stempel, es muss aber was aus der Praxis sein. Um fair zu sein, die Hochschulen bilden halt extrem praxisorientiert aus, während Universitäten den Definitionen nach, die dürfen auch gerne Lehrbücher schreiben und Nobelpreise einheimsen. Ich meine, das ist nochmal wertschätzend jetzt, ja. Und ich glaube, ich komme mit dem Zweiteren oder mit dem Ersteren in dem Fall extrem gut zurecht, weil das, was die Studis und was auch mir so ging, was die hören möchten, sind halt oftmals Dinge, die man aus der Praxis kurzfristig mal einen Informationsvorsprung hat. Die Lehrbücher selbst oder die Artikel, die lesen sich alle, die lassen sich heute alle schreiben im Prinzip. Da ist was verloren gegangen sicherlich, ja, von der alten professoralen Geschichte. Aber die Gier nach noch schneller, noch höher, noch mehr Praxis, Case Studies, wie es schon heißt, ist seit einigen Jahren schon virulent und die Vorlesungszeiten, und das ist immer so eine Frage, oh, muss da viele Folien machen? Ja, viele Folien schon, die muss man eher mittlerweile aktualisieren, das macht auch die Maschine zum Teil, aber die wollen die Folien nicht mehr sehen, die wollen eher diskutieren und vor allem bekommen sie am Semesterbeginn eine Aufgabenstellung und dann toben sie dich völlig aus. Und jetzt komme ich zum Punkt und Achtung, dann lerne ich aber genauso viel von denen wie die von mir. Und das sage ich immer sehr, sehr wertschätzend, weil es ist echt ein Geben und Nehmen geworden. Nicht mehr da vorne steht irgend so ein Halbgott, Quatsch. Obwohl meiner damals bei BWL waren auch, das waren Götter.
Okay.
Zumindest haben sie sich so gegeben, andere Zeit, andere Welt. Und heute ist es anders geworden und deswegen, ich habe es glaube ich eben schon angedeutet, habe ich überhaupt kein Problem mit, dass die Artificial Intelligence nutzen. Ich sehe aber die Gefahr, dass diese Generation, jetzt zitiere ich so ein bisschen locker her, blöder wird, weil sie vieles auch vorher schon vor KI nicht mehr hinterfragt haben, dank Instagram und die ganzen Social-Media-Dinge. Man kann weiterlesen und man sollte vielleicht zwei oder andere Meinungen zulassen und wir alle beide wissen, dass diese 3-4 Meinungen halt in der Blase nicht mehr drin sind. Und es ist Riesengefahr da drin und ich würde es auch nicht sagen, so als Halbboomer, ich bin ja keiner, jetzt müsst ihr die FAZ lesen, den Spiegel und noch so die Taz, dann habt ihr so. Das ist nett.
Ach, da weißt du nicht mehr, was dich erwartet.
Das exakt. Ist, ja. Und in dem Moment ist, glaube ich, die Erziehung zur Kritik, das schafft man eher über diese Diskussion, die man führt im Hörsaal oder manchmal auch bei einem Bier und weniger liest jetzt mal Seite 14 bis 29 prüfungsrelevant.
Hat jetzt eine ganz interessante, weil du es gerade erzählst mit den unterschiedlichen Meinungen, gell? Und ich bin ja nun mehr Mitte links, ja? Als alles andere, auch wenn das meine Herkunft eigentlich anders mir in die Geburtswiege gelegt hätte werden sollen. Und ich habe meine zwei besten Freunde und die sind links. Ja, ich bin da ein bisschen konservativer noch, aber ich nenne mich konservativ links, das klingt bescheuert, ja, Mitte links. Und ich habe denen versucht zu erklären, warum Menschen die AfD wählen. Die sind jetzt beide keine Thüringer, so was. Und die wollten dann mit mir streiten, was das denn für Gedankengänge sind. Ich so, stopp halt, das sind nicht meine Gedankengänge. Aber jetzt guck mal, da saß man in Frankfurt-Höchst, da ist das Opelwerk. Und wie viele da wahrscheinlich auch die AfD wählen werden. Ja, aber die sind alle nicht so situiert wie wir, vergesst das nicht. Und dann, ich wollte jetzt für die jetzt keine Lanze brechen, um Gottes Willen, ja. Ich wollte aber, dass gut situierte Menschen auch mal verstehen, dass es Leute gibt, die andere Erfahrungen im Leben gemacht haben und so. Da haben wir uns richtig in die Wolle gekriegt, also richtig. Und es hat sich dann, zack, ein paar Sage, in Anführungszeichen, später war das ja alles wieder gut, ja. Aber da das war schon schwierig, ja. Und deswegen ist das Thema im Diskurs, sowas zu klären. Und ist das deine Mission als Professor? Schon,
ja klar.
Weil das muss man sich erstmal antun. Thomas, man muss es sich antun.
Ja, natürlich, wollen, klar. Ganze. Also das klingt immer so sehr ehrfürchtig vor der Mission. Schon richtig. Im Prinzip, ich versuche im Endeffekt die BWL-Kevins hinzubiegen, aber auch die völlig verpeilten. Und das mag jetzt wieder locker erstmal klingen, aber wenn die sich in der Mitte treffen, ist gut. Ja. Denn wie gesagt, es gibt ein Leben jenseits von Excel-Sheet, um das mal wirklich in der klassischen alten BWL-Denke zu machen. Die ganz banale Frage, die ich mir stelle, ihr macht jetzt bei Excel, also wird ja gepromptet mittlerweile auch offen gesprochen, ja. Jetzt macht er Nutzungsdauer von dem Büroturm 30 Jahre. So, erklären Sie mir mal die Welt im Jahr 2055. Wie sieht das aus? Braucht man da noch Büros so? So, reden Sie nicht, aber so denken Sie. Also, ich sage, das ist ja fantastisch, 30 Jahre Prognose, ja. Und dann die Dummen sagen, oh, das ging schon immer gut. So, das sind die wenigsten. Und dann sage ich, aber denk doch mal nach vorne. Und da, in dem Moment passiert ja was, ja. Und zwar nicht richtig und falsch. Wir wissen es ja nicht, was 55 ist. Kann ja alles Mögliche passieren. Ich will ja nur am Ende des Tages zu sensibilisieren. Denkt mal darüber nach, was ihr macht. Am Schluss wird es die Mehrzahl und vielleicht auch ich sowieso machen. Spätestens, wenn man irgendeinen Renditewert rauskriegen muss, dann macht man halt aus 25, machen wir gerne 30 oder umgekehrt, ja. Aber grundsätzlich.
Das ist der Markt mit Prognosen, so, die kannst du ja überhaupt nicht
mehr. Exakt. Und diese Reflexion zum Thema, und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen abhanden gekommen. Aber nochmal. Ob es vor 20 Jahren ähnlich war, könnte es sogar sein. Denn man ist ja in seiner Blase immer mehr drin. Damals war es die BWL-Blase und die Blase und die Juristenblase, ja. Aber die Bedrohung, dass uns die Maschinen Terminator 3 und Co. ersetzen werden, die ist halt auf einmal für alle fast gleich spürbar. Und eben nicht mehr das sind die und Automobil ist was anderes als Immobilien. Auf einmal wird es so ein bisschen gleichförmiger. Und in dem Moment passiert, glaube ich, schon irgendwo was, ja. Und deswegen, ich bin da, ansonsten gilt für mich der Spruch, Reisen bildet und je mehr ich Informationszugang habe, desto mehr kann ich mir eine Meinung bilden. Ich sage jetzt nicht schlauer oder doofer, sondern ich könnte mir eine Meinung bilden, wenn ich es möchte.
Reisen bildet heißt jetzt aber auch nicht dein Auslandsjahr in Australien.
Ja. Erstens war es in Japan.
Nein, das ist jetzt in die Masse gesprochen, weil dann immer so, ich war ein Jahr in Australien, das hat mein Leben verändert. Ja, gut, kann sein, aber es gibt auch noch mehr.
Willkommen im Club, dein Kind ist ja und deine Kinder sind ja noch ein bisschen jünger. Ja. Mach mal Rückstellungen für Work and Travel in der 11. Work and Travel nach dem Abi, Work and Travel nach dem Bachelor.
Aber ich möchte, dass die es machen. Ich hatte nicht die Chance. Ich hatte nicht die Chance Ich möchte, dass es möglich ist.
Und da wird eigentlich eins, egal, also das sind fantastische Erfahrungen, einmal andere Kulturen im Prinzip, aber wenn man ehrlich ist, sind die Kulturen so gleichförmig auf dem Planeten wie noch nie. Mhm. Apple oder Samsung, egal wo du bist auf dem Planeten. Das mag jetzt erstmal so ein Klischee auf die Zahlen, ja. Cool, du bezahlst mit Kreditkarten, du bezahlst mit Apple Pay, die Hotelstandards sind identisch geworden, ja. Man muss ja nicht gleich im Auno-Hostel, okay, natürlich schon. Das heißt auf einmal, ich sage jetzt mal wieder so ein bisschen Opa-mäßig, so diese Diskrepanz, die es früher gab, die werden immer gleichförmig. Ich sage das nicht gut oder schlecht, ich sage ja nur, guck mal, ob du jetzt in Sydney bist oder in Rio oder sonst irgendwo, die Verhaltensweisen von einer Gesellschaft, die wollen halt so werden wie du und ich, ein Bosch-Kühlschrank, ja, ein Urlaub zweimal, vielleicht ein deutsches Auto, wenn sie gut arbeiten, so Klischees. Und das ist, glaube ich, etwas, man definiert sich bei den Reisen immer mehr über die Natur. Und das ist, glaube ich, so etwas, die Drachenberge, dort hier und das, dort und da ein Sumpf und da noch hier eine Wüste und Great Desert und was weiß ich und Outback, ja, das sind Dinge, die eher bleiben, weil die Menschen, Achtung, austauschbarer werden. Mhm. Und das finde ich auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite erschreckend zugleich, ja. Dass es eben so kurz dauert, bis im Endeffekt auch der letzte Ort auf dem Planeten irgendwie nicht nur Internetzugang hat, sondern ganz banal die gleichen Retouren.
Das war das Ziel der Globalisierung.
Exakt,
richtig. Ja, und da sind wir dann ja schon nah dran. Ja. Mhm. Wie kriegst du denn, also ich habe erst zwei wichtige Fragen, die ich dir unbedingt stellen möchte, auch wenn die jetzt aus dem Zusammenhang gerissen sind. Erstmal möchte ich wissen, was ist deine Jobbezeichnung gewesen früher? Jetzt sagst du, du sollst kommunikativ Firmen irgendwo dann auch vertreten darstellen. Andererseits habe ich immer gedacht, du bist der Research-König oder Analyst. Und was da der Unterschied ist, weiß ich immer noch nicht, können mir auch Andreas dabei nicht erklären. Ja. Was war denn dein Aufgabengebiet bei deinen teilweise eigenen
Manager, machen wir es ganz einfach. Ja, ich bin Zeit meines Lebens immer noch Analyst und Researcher.
Okay.
So, das heißt, es geht darum, Marktinformationen so aufzubereiten, dass ein Dritter oder man selbst davon was hat. So ganz simpel im
Prinzip. Okay. Das, was, ist das ich, aber das Gleiche, Researcher und Analyst?
Ja, also ich sag mal ja, Tobias Just würde jetzt Luft holen und sagen, Moment. Ja, aber dann mach es mal, komm. Ja, okay. Was, glaube ich, der Unterschied ist, und das haben nur wenige, ob es eine Gabe ist, weiß ich nicht, man hat mich halt gelassen, was man verbal erbrochen hat, auch im Ende oder schriftlich erbrochen hat, auch verbal erbrechen darf. Also einfacher formuliert, ich hatte wirklich vom ersten Arbeitgeber Dr. Lübcke, ich glaube, da habe ich 10 Tage gearbeitet, Studie zu, interessanterweise Erfurt gemacht, nach Erfurt gefahren und dann durfte ich eine Studie vorstellen und habe natürlich geschwitzt, wie Sie es gehört, als junger Mensch. Und in dem Moment hat spätestens beim dritten, vierten Mal der große Meister gesagt, der Herr Scheible war das, war auch schon lange tot, hier selber machen. Und auf einmal ist man so eine Spirale drin und damals gab es dann auch extreme Presseberichterstattung, noch nicht gegoogelt, aber auch der Bayerle von der Dresdner, das hat sich verselbstständigt. Und irgendwann kippt so ein System auch und das ist, glaube ich, auch so die letzten Jahre extrem passiert und bei Tatella war es auch die Job Description. Ja. Du bist das Gesicht nach außen für Research, zentrale Stelle, lief auch gut, super klasse, tolle Sachen gemacht, aber du bist auch jemand und da kommen die Schweden schon ins Spiel. der auch eine Marktmeinung vertritt, die ganz früher diese Chefvolkswirte hatten zum Thema, ja. Der Vorstand sagt, die Welt geht zu Ende, der Analyst, der Chefvolkswirt sagt, nee, wir haben Wirtschaftswachstum 4%. Mhm. Ich kenne kein Bankhaus auf dem Planeten, wo es nicht regelmäßig knallt, wenn diese zwei Sichtweisen aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, das auszutarieren, jetzt nicht dem Markt nach dem Mund zu sprechen, obwohl man abhängig beschäftigt ist, aber auch dann zu sagen, erklären wir mal diese 14,90 € Spitzenmiete in was weiß ich wo. Und vielleicht habe ich eher gesehen, ein bisschen loben kann man auch mal, ob das 14,90 € oder 15,20 € sind, interessiert kein Mensch. Das ist so dieses Fetischisten-Thema, sondern bald sind es 16 oder bald sind es 13.
Ja,
genau. Und ich glaube, das ist noch verknüpft mit Kommunikation. Das war das, was die DNA ausgemacht hat. Gibt noch ein paar von mir.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte keine 10 Leute am Markt aufzählen. Ich könnte schon ein paar, die das, was sie analysieren, was sie researchen, dann auch darlegen können. Klar. Das werden keine 10 in ganz Deutschland in der Immobilienwirtschaft.
Nee, also nochmal, jetzt bin ich befangen, aber ja, gibt es auch keine 10. Ja. Manche bemühen sich und jetzt sind wir wieder bei einem alten Thema. Ich bin ja selbst mittlerweile so alt, die Mehrzahl der heutigen Analysten, die man so kennt, oder Researcher, die waren mal Praktikanten oder Mitarbeiter. Also das Wertschätzen jetzt gemeint, da freue ich mich total. Mhm. Und war auch so ein bisschen mein Sendungsbewusstsein, ihr müsst Geld verdienen, ihr seid erstmal die Lohnsklaven, das ist alles richtig, aber schaut da mal, dass ihr nicht irgendwann schnell unzufrieden werdet, wenn ihr halt immer nur Bericht A für den Schrank macht, Bericht B intern. Bei mir war es halt immer, ich durfte nach draußen gehen, die haben mich geschubst am Anfang und am Schluss bin ich selbst gelaufen. Ja. Und man darf auch an sich vergessen, die Welt wird halt schnelllebiger und da muss man halt auch in kurzen Sätzen antworten, nicht wie ich permanent elendlange antworte hier in dem Podcast, sondern grundsätzlich sage, Subjekt, Prädikat, Objekt, 14 €, zack. Das braucht ein Journalist, das brauchen die Menschen draußen, aber selbstkritisch, das kann in 2 Wochen schon wieder anders sein. Mhm. Und deswegen so diese Doktrin, die Zahl ist richtig und die haben wir jetzt 5-mal ausdiskutiert bis hin zum Thema, nee, sie können sich auch ändern bei der nächsten Wahl. Mhm. Ich glaube, wenn man das glaubwürdig rübertritt, dann kann man auch 2 Dekaden, 3 Dekaden schon mal überleben da in dem Haifischbecken.
Ja, ganz klar. Ich weiß ja nichts und krieg's irgendwie auch hin. Zu überleben.
Das sind wir schon 2,
ja. Und die nächste Sache, die mich also wirklich interessiert, du hast aber jetzt die Professur für Immobilienwirtschaft, ist das richtig?
Ja, richtig. Also BWL, Bauimmobilien heißt das. Also die Fakultät ist BWL,
ja. Interessant, klar. Interessant, weil ich habe ja immer den Trouble, wenn ich an einer Hochschule doziere. Mhm. Für mich sind das reine BWLer. Und das hat so oft gar nichts mit Immobilienwirtschaft zu tun. Wollte ich gerade fragen, da heißt es aber Immobilienwirtschaft.
Ja.
So, nicht mit Schwerpunkt BWL.
Nee, bei uns heißt es Bau- und Immobilienwirtschaft. Clever. Da muss man auch fernerhalber sagen, die letzten Jahre viel gelernt von Zypling und Co., ganz offen. Weil vorher Theoretiker, auf der anderen Seite eher Praktiker so. Das war eine DNA von Hochschule bedingt. Die wurde als Bauakademie mal gegründet, irgendwann in den 60ern.
Alles klar.
Und gerade BWL ist halt sicherlich jetzt auch ein Brand geworden, global betrachtet, und Bauimmobilien. Und wir haben auch noch einen kleinen Energiezweig innerhalb der BWL, wo ich übrigens auch, die Jungs und Mädels bekommen Jobs, also die schreiben sich ein im ersten Semester, haben schon 3 Arbeitsverträge, etwas locker formuliert. Und die Kombination zwischen Bauimmobilien und Energiewirtschaft ist die nächsten Jahre, wird explodieren.
Ja.
Bisschen Eigenwerbung ist dabei, sage ich auch
ganz offen. Nein, ist gut.
Aber, und das ist so dieses Silo-Denken, man wird natürlich auch dazu getragen, ist ja nicht bewusst gemacht, aber die Biber hat mir immer gefallen, auch wenn viele sagen, oh, so weiter unten und so, und du heißt ja auch noch so. Nee,
das ist schon weit unten, aber ich mochte Biberach immer.
Eben, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen diesen, ich sage es mal ein bisschen ketzerisch, diesen glattgebügelten BWL-Fabriken.
Ja, jetzt guck mal, jetzt mal Baden-Württemberg allgemein, ja. Die guten Hochschulen, auch eine Geislingen, ja, die sind halt in Geislingen. Und tut mir leid, Geislingen, wenn ich dann Cashflow, wenn ich dort DCF doziere und das Shopping Center, das eine Mezzo dort bewerte mit, 60% Leerstand, da kann halt einfach nichts Passendes bei rauskommen, in Anführungszeichen. Und da kannst du nichts anderes machen als studieren. Und da ist, meine ich aber, Biberach schon ein bisschen mehr los, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine etwas, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das hängt auch mit dem Unwissen zusammen. Biberach hat in Baden-Württemberg, so wie Eschborn in Hessen übrigens, ist stinkereich. Je nachdem, wie das quotierst, ein Quadratmeter, Köpfe, wie auch immer. Liebherr Böhringer, da sitzen die Global Player, das heißt etwas negativ formuliert. Die Jungs und Mädels, die dort unten wohnen, arbeiten, studieren, die fallen jetzt nicht im Endeffekt müssen keine Musik keine Musik auf der Fußgängerzone machen, damit sie überleben. Im Vorteil ist es, dass die im Endeffekt saturiert sind oder denen gut geht. Im Nachteil, sie ziehen auch ganz selten weg. Mhm. Und da lachen die immer so nach dem Motto, echt? Dann sage ich, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man sich wirklich anstrengen muss, auch werblich, geht doch mal nach Frankfurt, nach einem Bachelor, nach München, ja, oder nach Stuttgart, ja, geht doch mal raus. Und dann sagen die mit Recht, und ich will da niemandem zu nahe treten, ich kriege doch hier allein jetzt schon 3 Jobs. Mhm. Warum soll ich denn? Und da sind wir bei diesen 10, 20%, die sagen, komm, ich gehe jetzt zum Master, gehe ich woanders hin. die Kollegen sind manchmal traurig, dass halt von einigen Bachelor nicht direkt einen Master machen bei uns, aber das ist so der Sinn vom Bologna-Prozess, ja, damit die mal rauskommen.
Wie viele kommen denn aus Biberach und Umgebung und wie viele kommen denn nach Biberach?
Also man kann es relativ nüchtern sagen, im Umkreis von 50 Kilometern, Ulm ist dabei, ehrlicherweise, Augsburg schon nicht mehr, kommen 60% der Studierenden im Bachelor. Mhm. Beim Master sind ja immer weniger, der dauert bei uns auch nur 3 Semestern, Bachelor 7 oder 8 Semester dann, kommen dann 70% von außerhalb. Also das heißt, das kehrt sich dann schon ein bisschen um, weil halt der Ruf, muss man auch mal ein bisschen Werbung machen dürfen, der Ruf für einen Master ist jetzt auch cool. Selbstkritisch, und nochmal, da hadere ich auch damit, man kann natürlich auch kommunikativ, müsste man noch stärker auftreten, damit die Welt weiß, wo Biberach liegt, ja. Der Schwabe sagt ja gerne, nichts gelobt ist schwätz genug. Nichts schwätz ist gelobt genug, so rum. Im Sinn von, ja, aber wenn die doch kommen, müssen wir keine Werbung machen. Und das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Also ich möchte der Kollegin jetzt nicht zu nahe treten, die macht das wirklich gut. Aber man hat halt nicht die Not gelernt, wo man wirklich mal über Nacht sagen muss, müssen wir echt mal werben um Studierende. Ja. Das ist, und man darf auch nicht vergessen, man ist ein Wettbewerb.
Wird man geht mal die Libido flöten ganz unten. Da, dann musst du gucken, wo er bleibt. So ist es einfach. Ja?
Schöner Vergleich.
Ja. Wenn die Jugend ausfällt, und man hat ja viele Möglichkeiten. Mhm. Also ich finde es ja fast schon schlimm, wie viele Immobilienwirtschaftsstudiengänge es jetzt gibt, die sich meiner Meinung nach wirklich nur so schimpfen. Ich habe wirklich auch an 2 Hochschulen meine Dozententätigkeit ruhen lassen, weil ich da nicht mehr dahinter stehe. Weil halt, wie gesagt, wenn die Basis nicht kennen, im sechstes Semester, das tut mir ganz ehrlich leid, da hat das mit Immobilienwirtschaft nichts zu tun.
Weiß ich, manchmal, man hat ja auch Luxusprobleme. Mein Luxusproblem zum Beispiel ist die Diskussion, die in Berlin in den letzten Jahren geführt worden ist, von wegen kein Auto, Auto ist toxisch. Jetzt bist du im ländlichen Raum. Und die haben nicht alle einen Bauernhof, um das nochmal klar zu sagen. Ja, trotzdem, man braucht von Punkt A nach B, und ich sage jetzt nicht, da kommt der Bus zweimal, der kommt vielleicht gar nicht. Man braucht dort ein ÖPNV. Ja. Man braucht dort kein Lastenfahrrad. Ja, also wirklich Klischee gegen Klischee. Mhm. Die haben viele Sachen, gerade in der Beugentwicklung, nicht verstanden zum Thema, ja, jetzt wollen die Stellplatznummer ändern. Sag, ja, das ist erstmal nicht falsch, weil, sag, ja, das ist nicht falsch im Prenzlberg oder für mich in Frankfurt Gutleut, aber garantiert doch nicht in Biberach oder sonst irgendwo. Und das muss man teilweise auch dann übersetzen, um zu sagen, ja, da müsst ihr halt auf einmal bipolar planen. Was heißt denn das jetzt? Aber allein die Logik zu sagen, Autos sind toxisch, da stoßt man rund auf eine Meldung zwischen, Berlin ist doof, so, die Politiker sind doof, bis hin zum Thema, ich als Projektentwickler in Ulm bin ich unsicher, was mache ich jetzt? So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Diskrepanz, aber nochmal, das ist was passiert in dem Milieu, dem es wirtschaftlich einfach deutlich überdurchschnittlich geht. Muss man ganz klar sagen.
Ja, das stimmt schon. Also wirklich, ich denke mal, viele kennen Biberach wirklich gar nicht, aber ja, so ist es. Du fährst da rein und das ist auch einfach schön. Ich finde auch Biberach wirklich richtig schön. Ja? Und ist mal Hand aufs Herz, wie viel, du machst ja jetzt schon ein paar Semester, wie viele vielversprechende Absolventen sind denn da immer so dabei? Vielversprechend. Außerhalb der normalen Masse.
Ich fange mal andersrum an, es sind 60% im Bachelor sind junge Damen. Die mehr als die Hälfte wechselt nach dem Bachelor zum Master woanders hin. Ich sage es mal ein bisschen platt, die Damen wollen raus. Wertschätzen gemeint, beidseitig so. Bei den Herren ist es gerade andersrum, das sind halt die 40 und von den 40 im Bachelor bleiben 70 in Biberach zum Master. So, geht schon los. So, also kann man schöne Interpretationen machen, bis hin zu
italienische Jungs aus. Ich habe Erfurt nie verlassen.
So. Das heißt, diese Talente, was immer das ist, am Ende des Tages muss man Talent definieren. Für mich ist ein Talent, unabhängig von Noten und diesen Dingen, wenn man bereit ist, den Schritt woanders hinzugehen. Es ist schon wieder natürlich sehr wertend, was ich sage. Ich bewerte Menschen auch danach, ob sie offen sind. Nicht nur beim Reisen, das ist die eine Sache, finde ich auch gut, sondern warum nicht mal 2 Jahre in der Valuation-Abteilung bei einem großen Maklerhaus in Frankfurt oder München, ist völlig egal. So. Der Vorteil ist, man weiß nach 2 Jahren, das war's oder das war's garantiert nicht. Ja. So. Übrigens, kleiner Reflex zum Beispiel, dadurch, dass halt doch einige den Schritt machen, kriege ich zumindest relativ schnell immer mit, wenn große Maklerhäuser ihre Valuation-Teams wieder gerade los über die Nacht abbauen. Also da habe teilweise die letzten 2 Jahre schon echt weinende Menschen nach dem Motto, jetzt habe ich gerade meine, es wollten nämlich eigentlich übernehmen und so, ach guck mal an, jetzt packen sie ein paar vom Valuation-Bereich in den Transaktionsbereich, damit sie nicht alle rauskegeln, um es mal sehr hart zu sagen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, 20% sind Potenzialkandidaten. Die müssen jetzt nicht immer umziehen, nochmal klar, aber mit denen kann man schon was machen, weil die einfach auch weiterdenken. Ja. Die übererfüllen, hat man früher gesagt, ja. Leistungsträger.
Wir haben es schon mal im Biergarten von einem Jahr in Berlin, in Dahlem, hatten wir 2 schon mal gehabt, aber ich habe ja das Glück gehabt, dem alten Ministerpräsidenten von Thüringen meinem Kaminfeuergespräch gegenüber zu sitzen. Und ich habe ja nun auch sehr viel mit Studierenden zu tun, einerseits durch meine Dozententätigkeit, aber andererseits dadurch, dass wir auch Arbeitgeber sind. Ja. Und da es geht jetzt gar nicht um die Immobilienwirtschaft, überhaupt nicht. Es geht um Studierende an sich. Ja. Und dort saß ich mit einer Gruppe Geschäftsführer, Firmeninhabern, Lila Lu, die halt irgendwo dann in Erfurt eine Relevanz haben, ja, von der Erfurter Messe und so weiter. Ja. Und da saß uns halt der Herr Tiefensee gegenüber und der ist ja dafür Wirtschaft und aber auch für Bildung. Und das ist aber, der ist für Wirtschaft irgendwas und Bildung. Die ersten zwei wissen wir immer alle. Wir wussten aber nicht, dass auch für Bildung der Ministerpräsident. Okay. Wusste kein Mensch. Da habe ich gesagt, ach, Sie sind auch für, ach so, aha. Ja, ja, natürlich. Ich mache auch die ganzen hier mit den Hochschulen in Thüringen, Lilalu, lalala. Dann habe ich ihm gesagt, mal eine mehr Anmerkung, einfach damit Sie es mal wissen. Ich finde, und das wird mir immer wieder gezeigt, dass in den Hochschulen, auch für Pädagogik und was nicht alles, ja, ich höre ja Geschichten ohne Ende, nur noch die Rechte der Studierenden gelehrt werden, aber eben nicht mehr die Pflichten. Es ist jetzt sackhart, was ich hier sage, ja. Aber an den Nicken meiner Beisitzenden hast du erkannt, dass ich da einen Nagel auf den Kopf getroffen habe. Also ich schätze Herr Tiefensee sehr tatsächlich, ja, ist ein Cello-spielender Kettenraucher, das ist einer von uns, ja, also einer von mir auf jeden Fall und der ist super, der ist wirklich super und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Aber das hat ihn schon tief getroffen, als ich das gesagt habe.
Was?
Wie stehst du, also nicht wie stehst du dazu, du musst natürlich jetzt eine ganz neutrale Meinung
dazu haben. Nee, ich habe keine neutrale Meinung, weil das ist ja genau diese, wenn ich eingrätschen darf, genau dieses Ringen in mir, weil gefühlt haben wir immer mehr, immer bessere Noten. Das heißt, wir haben auch einen NC im Biberach für BWL, ja, 2,5. Ja. Und wenn halt Mehrzahl 2,5 ist, dann lassen wir die halt so im Prinzip. Ja. Das, was man so ein bisschen jammert, von wegen die Qualität nimmt ab. Und ich meine es nicht, ob man das dritte Integral da runterholen kann, sondern ganz banale Dinge. Und da ertappe ich mich manchmal, ich habe es bisher nicht gemacht, also eigentlich müsste man 20% nach dem ersten Semester oder in der ersten Woche schon sagen, mit Verlaub, jetzt kennen wir uns so von 3-4 Vorlesungen, ich glaube, Sie sind hier falsch. So, mache ich natürlich nicht, weil keine Handhabe in dem Sinn. Ja,
richtig.
Rausprüfen ist, finde ich jetzt auch nicht unbedingt gut, aber ich sehe es dann, wenn die Kollegen ausscheiden und man erbt zum Beispiel Klausuren von denen von vor 15 Jahren und denkt, ach du Scheiße, der wird ja heute 3/4 vom Kurs nicht mehr. Also Klischee im Prinzip, ja. Weil es schnelllebiger geworden ist, vielleicht sind auch die Aufgabenstellungen heute gar nicht mehr zeitgemäß, wie es damals einfach war. Ich sage es mal ganz offen, ja, im Prinzip, ja. Aber viele nutzen einfach so ein Studium, um, glaube ich, nochmal 2, 3, 4 Jahre nachzudenken. Und jetzt komme ich zum Punkt. Achtung, der Thomas war ähnlich. Ich hatte aber einen Vorteil gegenüber den anderen. Ich hatte die Wehrpflicht von 18 Monaten. Und dementsprechend konnte ich diese 18 Monate, konnte ich denken. Ich hatte kein Work and Travel, ich habe eine völlig andere Welt gesehen und habe gedacht, yo, Offizier, mach's dann doch nicht.
Ja.
Und dann kam es am Schluss eigentlich und kommt am Schluss zu der Entscheidung, Geografie zu studieren, mit Nebenfach BWL und umgekehrt, also Win-Win. Und dann, und deswegen muss ich echt, teilweise hast du ja, also mit G8 hast du 17-Jährige sitzen, wo ich dann schon manchmal väterlich denke, ach du Scheiße. Und das ist echt schlimm. Also nicht, dass die jetzt doofer sind oder schlauer, sondern die sind halt noch nicht reif genug. Und die Frage ist, wann ist jemand reif? Mit 20, mit 25, was weiß denn ich? Aber nicht mit 17,5. Dann sollen sie wirklich echt mal ein Jahr durch die Welt reisen und mal ganz andere Erfahrungen machen.
Ich bin großer Fan von dem Zivildienst. Ja, also habe ich zum Beispiel gemacht. Ja.
Weißt aber,
mal was anderes sehen.
Auf der anderen Seite, die Jammerei, die will ich mich gar nicht einfügen, weil man hat als Professor inhaltlich eine extreme Autonomie, was man denen beibringt. Und ich bin wirklich, ich am Anfang habe ich Klingen geputzt, sage ich ganz offen. Du, Unternehmen dürfen vorbeikommen, 25, 30 Menschen, gib uns ein Projekt und wir machen damit was.
Ja.
Und das ist mittlerweile nach ein paar Jährchen ganz offen und da freue ich mich wirklich ins Gegenteil gekippt. Das heißt, ich kriege immer so, meistens so am Ende vom letzten Semester Anfragen, können Sie nächstes Semester mit zu uns kommen? Wir haben da so 1, 2 Objekte. Und das finde ich so klasse.
Ja.
Der Professor macht so ein paar Folien da, ein bisschen beratende Vorlesung dazu. Die kommen an die frische Luft und bekommen in die Realität rein. Und jetzt sind wir beim Punkt, ganz offen wieder. Planung heute ist neuer Büroturm Frankfurt. Die Realität ist halt in den nächsten 10 Jahren, da stehen schon 3 von den Dingern. Was mache ich damit? Und es hat was mit Kreativität zu tun, es hat was mit Excel zu tun, mit Baukenntnissen zu tun. Alles, wo ich immer so gesundes Halbwissen auch vor ein paar Jahren noch hatte. Und das ist genau die Realität, die an der Hochschule ausgebildet wird. Ob wir nach Honolulu fahren oder Frankfurt Downtown, ist jetzt kein Mensch. Sondern die Fragestellung, lernen die davon was, bekommen sie Jobs? Und das ist meine einzige Beantwortung. Sind ja, die so weit, ja, dass sie für die ersten 1, 2, 3 Jahre eine Jobmöglichkeit bekommen? Und das ist meine Motivation auch.
Sehr schön.
Ob die Excel 4.0 oder 1.0, das interessiert kein Mensch am Schluss. So, muss rausgeschnitten werden jetzt, ja. Also eine studentenkonforme Version haben hier.
Wird rausgeschnitten.
Wird rausgeschnitten, jawohl.
Nina, ich zwinker gerade,
falls du es siehst. Genau. Und vor allem, ich meine, ich unterscheide auch immer, wenn jemand kommt, und das war immer deine Frage, diese Potenzialmenschen, die Formbaren kommen mit, ich habe mir was überlegt für einen Bachelor- und eine Masterarbeit. Die Unformbaren, haben sie was. Da gibt es so eine Liste von Ihnen mit den 20 Themen und da bin ich ganz offen, da geht schon los. Hat sie jetzt rumgesprochen, deswegen kommt eigentlich kaum einer mehr. Haben Sie was? Ja, vielleicht jemand, der eingestiegen ist, aber ich habe mir was überlegt, dann lachen Sie immer schon, es ist schon mal gut, dass Sie was überlegt haben.
Das ist ja auch so ganz, also ich helfe ja auch bei so ein paar Bachelorarbeiten, nur ein paar Masterarbeiten pro Jahr und da ist echt jede Anforderung anders, das ist wirklich von Hochschule zu Hochschule. Ich bin jetzt auch Bachelorbegleiter tatsächlich für eine Bachelorarbeit, die bei uns auch geschrieben wird, auch mit mir tatsächlich. Du gehst um Kommunikation, Nina Lu, und meine Güte, ja, da habe ich mir gedacht, so, ich habe kaum bei Masterarbeiten geholfen, wo das so forschungsseitig sein muss. Ja.
Aber nochmal, warum? Ja. Weil KI betet dir den ganzen Mist schon vor und KI macht aber nur das, was im Netz drin ist. Mhm. Und deswegen, ich meine, ihr lacht ja immer nach dem Motto, jetzt kommt er mit seinem Spruch, die müssen halt im November oder im Oktober dann immer auf dem Biberacher Marktplatz und irgendwelche Menschen, die bei 3 auf dem Baum waren, anquatschen, Einkaufsverhalten, wo wohnen sie, was zahlen sie Miete, wie weit fahren sie zur Arbeit, primär empirische Dinge. Und dann kriegen die 2 Informationen. Einmal auf Menschen zugehen, dessen eben nicht mehr mit dem Stöpsel im Ohr, sondern dessen reale Wesen, die ich anquatschen muss. Ja. Und das Zweite ist, die sagen dann, die später bei der dritten Antwort merken die, wir hätten den Fragebogen doch anders gestalten sollen. Offen ist manchmal scheiße, lieber ankreuzen, jetzt mal ganz offen.
Ja, richtig, so, ne? Ja, genau, weil die Zeit nimmt sich keiner ordentlich zu antworten. Du kennst auch einen Patrick Werner, oder?
Ja, klar, logisch,
ja, schöne Grüße. Richtig. Der Welt ist halt auch in Thüringen noch ein bisschen kleiner. Der hat ja früher auch seine Lichtstadt-Büromarkt.
Geograf, genau,
ja. Genau, der ist ja auch, wir haben ja Klinken geputzt auch. Ja, das ist halt einfach so, anders kriegst du ja die Daten teilweise nicht.
Ja. Und heute lernt man sich über Parship kennen, habe ich mal sagen lassen. Ja, oder? So, das heißt, bei uns müssen sie relativ autonom auf Menschen auf dem Marktplatz zugehen. Ich meine, der Professor ist im Kaffee beobachtet, das ist ehrlich
wie sein. Ist dann wieder,
so, und in dem Moment merken die sofort, also gerade die Damen ehrlicherweise, ja, die älteren Damen sind ja ganz nett, aber... Ich sage, was, die reden euch zu viel, oder? Die hören nicht mehr auf. Ich sage,
weil sie keinen haben. Ja, so. Ja, aber das gehört dazu.
Exakt, richtig.
Genau, ja, so. Das ist super, sowas ist super.
Ja, doch, das macht Spaß. Das ist sicherlich Salz in der Suppe und deswegen, das kann man sicherlich auch, muss man nicht immer machen, aber die Zahlen, um die es geht, die sollen sie auswerten, haben die was davon und wenn man das ein paar Jährchen macht oder ein paar Semester, dann ändert sich in Biberach auch ein bisschen was. Die Mieten sind gestiegen offensichtlich, die Einkaufssituationen, die hätten gern mehr Coffeeshops, wo ich immer denke, von mir aus, ja, so.
Da kommt doch an, was für Coffeeshops du meinst.
Das sind wir schon, nein, also, ja, hallo, wir sind noch im Süden der Republik, aber unabhängig davon, dann Studentenapartments, Wohnheime, da kann man Geld verdienen, viele andere sind zu teuer, also das ist
Aber die wohnen doch dort alle.
Ja und nein, also es gibt dann schon so dieses berühmte Nest und wir hatten einige, das werde ich nie vergessen, den Satz, dann war man in so einer Gruppe, bei uns ist der Hecht heißt das, der Hecht ist das Studentenkneipe und da haben wir dann am Semesterende so ein bisschen uns unterhalten, wie es so schon heißt und dann kam man so auf, war eine Frauengruppe, ich war da halt überraschenderweise drin und dann hat eine den Satz gesagt nach dem Motto, naja, wenn einer mit 23 noch zu Hause wohnt, ist ja wohl kein Beziehungsmaterial und ich werde diesen Satz Beziehungsmaterial nicht vergessen, weil sie halt die Damen, also ist jetzt immer gemein, was ich sage, man könnte ja auch sagen, naja, er wohnt in einer WG mit älteren Teilnehmern.
Ja, das ist doch gerade der Trend. Ja.
Aber nee, das ist schon, man muss es auch nicht dann sehen, es sind halt am Schluss auch ökonomische Zwänge. Und nicht so wie in Italien, dass die halt, also sind noch ökonomischere Zwänge. Ja. Aber was ist jetzt richtig und falsch? Die mit 18 ausziehen, was man sich so wünscht manchmal, oder die sagen, aber die Eltern haben da eine Wohnung.
Ja.
Dann muss ich da Miete zahlen? Also beide haben so recht und so. Und dann der Satz, aber ich wasche meine Wäsche selbst. Dann sage ich mal, okay, was macht man weiße Wäsche mit wie viel Grad?
Also ich dann bin ausgezogen und ich habe es genau andersrum gemacht. Ich bin ausgezogen, recht früh, und habe meine Wäsche nicht selbst gewaschen.
Ist doch mal...
Genau, ist andersrum.
Man muss ja nicht
Bin ich jetzt Beziehungsmaterial oder nicht, das ist doch jetzt die große Frage.
Klar. Was sie alle machen, wenn sie ausgezogen sind, sie kommen am Wochenende daheim und der Kühlschrank ist überraschenderweise leer. Oder die bessere Stufe, man geht zum Globus gemeinsam und der Einkaufswagen ist dann auch voll nach.
Genau, ach, ich finde... Ach, du hast die Karte schon draußen, na gut, alles klar.
Ja, genau.
Ja, nein, Mutti musste nicht. Zwinger, zwinger, ja, ja. Naja, meine Mutter, also mein erster, 19. Mein erster Beistellschrank vom Bett hat nur aus Pizzakartons bestanden. Das war dann die Zivi-Zeit tatsächlich, gell?
Logisch. Klar,
komm. Und ich habe im Kindergarten Zivi gemacht.
Oh, okay.
Ja, ich wollte auch ganz lange Kindergärtner werden und so bin ich halt in der mobilen Wirtschaft gelandet. Das ist verrückt. Ja,
jeder hat so sein Schicksal.
Würdest du, und das jetzt als wirklich letzte Frage, was würdest du der jungen Generation mitgeben? Was würdest du dir für die Zukunft der Immobilienwirtschaft wünschen, was du jetzt den jungen Menschen an die Hand gibst? Normalerweise frage ich, Thomas, würdest du jungen Menschen dazu raten, in die Immobilienwirtschaft zu gehen? Da du aber davon lebst, möchte ich dir diese Frage gar nicht stellen. Ja, weil wenn keiner mehr bei dir studiert, hast du auch keine Professur mehr. Anders, also, was würdest du den jungen Menschen an die Hand geben, was du dir für die Immobilienwirtschaft wünschen würdest für die Zukunft? Was sollten die mitbringen, was sollten die machen?
Ich fange mal anders an. Vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, mach mal dieses Kleeblatt. Finanzierung, Projektentwickler, Vorgesellschaft, Makler. So, die vier Sachen kannst du mal abhaken. Alles 2 Jahre hast du schon mal 4, 8 Jahre rum, ja. Und dann ist gut. Heute würde ich eher sagen, egal wie ihr einsteigt, nehmt es nicht als Lebensjob, sondern macht Spaß daraus. Mhm. Also sprich, habt Spaß dabei, lernt ein bisschen was, weil das machen sie eh. Mhm. Und dann findet ihr euren Weg. Und ich glaube, das Große, deswegen die Frage, ist schwierig zu beantworten, weil das Leben ist halt auch meanderartig. Und alle, die sagen, meine Karriere und auch meine 30 Jahre, da war so gut wie nichts geplant, außer der Einstieg. Und ich deswegen, wahrscheinlich wird ein Steve Jobs, seid wissbegierig, seid hungrig. Also ja, das ist alles richtig im Prinzip, ja. Aber vergesst immer nicht, dass es am Schluss ein Sozialgut hat, Wohnen. Und ökonomisches Gut. Und da ist die Frage, bist du ein BWL-Kevin oder bist du ein Sozialapostel? Was ist genau die Mitte? Und die Mitte würde ich immer anpeilen und dann, ob es Büro ist oder Logistik, ist egal. Aber gerade im Wohnen, das dann nagt schon ein bisschen an mir, dass wir es als reiche Gesellschaft nicht geschafft haben, Menschen in bezahlbaren Wohnraum zu bringen. Und das ist schlimm. Also jetzt will ich es gar nicht jammern, sondern auf die jungen Menschen bezogen. Ihr seid ohne Krieg bisher aufgewachsen, zumindest mal direkt. Ihr könnt euer Essen bezahlen, hungern müsst ihr auch nicht. Ihr habt zig Klamotten, ihr habt ein Flatrate auf dem Handy. Mhm. Was wollt ihr noch? Im Sinn von, seid wissbegierig und macht da was draus. Und man kann ruhig mal den Chefs, die man heute erreichen kann, im Gegensatz zu früher, ruhig mal sagen, ja, das ist vor 20 Jahren so gelehrt worden, heute machen wir es ein bisschen anders. Und nicht jetzt, ich meine, jetzt kein Insta-Kanal auflegen über Nacht, sondern ganz banale Dinge mal kritisch hinterfragen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas, wo ich mitgeben würde, dem ja.
Genau. Also letztendlich tue Gutes und verdiene Geld damit. Ja, klar. Ich glaube, das wäre das Allerbeste. Also mach was Gutes, gerade für die Immobilienwirtschaft, aber versuche auch davon leben zu können.
Genau.
Das ist so, ja, man kann nicht ganz sozial sein, man kann aber nicht ganz kapitalistisch sein. Nee, das ist die gute Mitte.
Das ist klar. Das ist klar, genau.
Weißt, also, das ist bei mir jetzt, weil du sagst, es geht mir anderartig. Ich kämpfe hier gerade mit meinem Geschäftsführer darum, dass ich einen Deal mit ihm mache, dass ich das, was ich jetzt mache, ein halbes Jahr mache und dann ein halbes Jahr Sachbearbeitung. Damit ich den Kopf mal...
So, ja. Ja, ne? Ich hab, und das ist ja, das sind manchmal Dinge, dass ich habe vor 4 Wochen einen Artikel geschrieben, vor 4 Monaten publiziert für L'Oréal Logistikblatt zum Thema Verkehrsinfrastruktur der 60er Jahre, so die Brücken. Und ich habe ganz selten auf einen Online-Artikel so viel Feedback gekriegt. Weil der letzte Satz war, heute machen wir alles richtig, aber die Generation, die 2045 sich die Brücken anschaut, die wir heute bauen, wird sagen, haben die das damals nicht gewusst, dass man das so und so gar nicht macht? Und das finde ich cool, weil der Aufhänger war, heute überheben wir uns manchmal über diese komischen Menschen in 60, weil wir haben einen Scheiß gebaut auf der A45, ja. Und das ist halt einfach Evolution.
Das haben sich hart erarbeitet, die Baukunst von damals. Das ist
verrückt. Also ich habe noch nie so viele Leserbriefe bekommen, wie es so schön heißt, von alten Männern mit dem Ingenieurstitel, wie auf dieses Ding. Das ist unfassbar. Wie gesagt, das war überhaupt nicht geplant.
Was halt interessant ist, die haben aber auch bis zum Ende gelesen, ja anscheinend. Wenn muss man ja auch nochmal sagen.
Und vor allem, das war online. Also
auch online. Online und zu Ende lesen.
Stimmt schon, ja. Und deswegen, ich glaube, vieles von dem, was man jetzt als neue Welt verkauft, war oftmals schon da. Aber ich gestehe schon zu, dass es immer so Momente im Berufsleben, im privaten Leben gibt, wo einfach rückblickend so eine Wegscheide war. Die hat man zu dem Zeitpunkt gar nicht gemerkt und hat sich doch am Schluss intuitiv richtig entschieden. Ich sage jetzt nicht auf dem Bauch, das ist zu plump, aber wahrscheinlich hängt der Bauch auch damit zusammen. Ja,
ja. Stark. Ich würde jetzt noch einmal mit dir Kampai machen. Dann Kampai und Wasser zum Abschied in Japan.
Sayonara natürlich, Sayonara. Ja, genau. Und was war noch? Kampai.
Arigato gozaimasu.